Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir gehen im frischen Podcast von der Tag am 14. September nochmal in die Analyse. Und zwar in die Analyse von der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Die CDU gewinnt zwar diese Wahl, verliert aber trotzdem, genau wie die SPD. Nur die Grünen, die haben aus ihrer Sicht alles rausgeholt, was rauszuholen war. Welches Signal diese Wahl jetzt sendet, auch in Richtung Bundesebene, das gucken wir uns genauer an. Und wir gucken auf uns selbst, beziehungsweise auf die Diskussion, die es gegeben hat am Wochenende, vor allem auf Social Media. Es geht da um einen Kommentar aus einer Pro-Kontra-Diskussion, und zwar, ob man Menschen aus Moria auf Lesbos nach Deutschland holen sollte oder nicht. Und die Haltung im Kontra-Kommentar ist nein, denn Brandstiftung darf sich nicht lohnen. Dafür ist der Deutschlandfunk und auch die Kommentatorin hart kritisiert worden. Auch innerhalb der Redaktion wird dieser Kommentar durchaus kritisch gesehen und kontrovers diskutiert. Wir gehen darauf ein mit der Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wenzin. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo. Nee, das war kein Versehen. Auch wenn Felix Banajak, der Landesvorsitzende Bündnis 90, die Grünen in NRW, das zuerst geglaubt hat.
Man hat ja nach der Europawahl gedacht, vielleicht haben die Leute sich da verwählt und das war so ein Einmalereignis, aber es zeigt einfach, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen enormes Potenzial.
Gestern waren Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und für die Grünen war das ein guter Tag, denn die haben landesweit um 8,3% zugelegt. Insgesamt liegen die Grünen damit bei 20%. Gewinner dieser Kommunalwahl ist die CDU mit rund 34,3%.
14 Millionen Menschen sind an die Wahlurnen gerufen. Und wir können heute sagen, die CDU hat diese Wahl gewonnen.
Ministerpräsident Armin Laschet klingt positiv. Man darf allerdings nicht vergessen, trotz Sieg hat die CDU noch nie so schlecht abgeschnitten wie bei dieser Wahl. Wir gucken uns die Ergebnisse nochmal an und ordnen sie ein, auch das schlechte Ergebnis der SPD. Und das machen wir zusammen mit unserem Landeskorrespondenten für Nordrhein-Westfalen, mit Moritz Küpper. Moritz, was wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen können, ist, Wahlen und Wählen in Corona-Zeiten, das hat funktioniert, ne?
Ja, das klappt. Und das ist, finde ich, auch keine unwichtige Nachricht. Vielleicht am Ende sogar die wichtigste Nachricht von dieser Kommunalwahl. Natürlich werden viele sagen, es geht am Ende um die Farben und es geht um die Personen und wer künftig auf Gemeindeebene, im Stadtrat und wo auch immer in der Kommune Entscheidungen trifft. Und dann haben diese Menschen natürlich auch recht. Aber wenn man von großen Ganzen draufschaut, dann ist das natürlich schon eine echt wichtige Erkenntnis, dass eben Wahlen funktionieren. Und im Übrigen, finde ich, kann ich auch sagen, rückblickend jetzt auch Wahlkampf funktioniert. Ich habe das in den letzten Tagen dann auch nochmal mit manchen Politikerinnen, Politikern, vor allem ehrenamtlich Engagierten vor Ort besprochen. Und die haben mir auch gesagt, ja, am Anfang wussten wir alle überhaupt nicht, wie das gehen sollte. Und diese ganzen Ausstellungsprozeduren, die fanden ja dann mitunter im Auto, Kino statt oder im Theater. Aber am Ende hatte ich dann schon den Eindruck, das lag vielleicht auch an einem schönen Herbstwetter, hat sogar auch richtig Straßenwahlkampf funktioniert, das Gespräch miteinander. Man konnte über die Maske auch zeigen, zu wem man gehört am Ende. Und ich glaube, das war dann doch relativ normaler Wahlkampf. Und der Wahltag selber, der war zwar etwas ungewöhnlich, weil es mitunter lange Schlangen gab.
Ja,
und da
genau.
Sind auch Menschen dann gegangen, weil es ihnen zu lange gedauert hat. Davon habe ich gehört, auch wurde mir berichtet. Aber die Wahlbeteiligung ist am Ende gestiegen. Die Schlangen gab es deshalb, weil natürlich nur weniger Menschen in ein Wahllokal dürfen. Da musste man dann seinen eigenen Kuli mitbringen. Es herrschte auch Maskenpflicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir kennen das ja auch alles aus dem Alltag. Und das hat auch bei diesem Wahlvorgang letztendlich funktioniert. Und die Wahlbeteiligung ist sogar ein wenig gestiegen.
Du hast gerade gesagt, lange Schlangen. Manche hat das genervt. Die sind dann wieder gegangen. Wieder andere haben ein bisschen weiter vorausgedacht und haben eben Briefwahl gemacht. Ich glaube, das war bei dieser Wahl ganz stark auch der Fokus, also diese Briefwahl eben dann einfach zu machen, um diese Ansteherei, Corona-Bedingungen wählen zu umgehen. Welchen Einfluss hatte die eigentlich auf die Prognose? Das war doch bestimmt schwieriger dann.
Genau, das ist, vielleicht hole ich da mal ein bisschen aus. Also es haben ganz viele Menschen Briefwahl gemacht. In manchen Städten in Köln gab es Briefwahlrekorde. Da waren ungefähr ein Viertel oder bis zu 30% der Stimmen wurden per Briefwahl abgegeben. Die Stadt Köln hat dann die Messe Köln angemietet. Das macht man immer, um da Briefwahl die Stimmen auszuzählen. Normalerweise sind das so 6.000 Quadratmeter. Diesmal waren es 36.000 Quadratmeter, sprich das hat sich versechsfacht. Und das führt natürlich zu einem Problem oder es gibt ein doppeltes Problem für die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass um 18 Uhr die Balken hoch oder runter schießen, dass es da Zahlen gibt, sprich die Meinungsforscher. Zum einen, wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass es lange Schlangen gab vor den Wahllokalen und da wurde dann zurückgemeldet, normalerweise stehen dort eben Menschen von Infratest DIMAP, die eben diese sogenannten Exit Polls, also die Nachwahlbefragung machen, um daraus eben eine erste Prognose, Hochrechnung abzuleiten. Aber viele Menschen hatten gar keine Lust mehr, sich dem dann auch noch zu stellen, nachdem sie eben schon so lange warten mussten, bis sie überhaupt ihre Stimme abgeben konnten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, nachdem du gerade gefragt hast, dieser unglaublich hohe Anteil an Briefwahlen, der wird normalerweise mit einberechnet und da gibt es dann so eine Faustregel. Normalerweise machen viele CDU-Wählerinnen und Wähler traditionell Briefwahl. Insofern konnte man das oder in der Vergangenheit immer schon ein gewisses Stück weit einpreisen und wissen, wie ungefähr da die Verteilung ist. In dem Fall hat sich dann aber herausgestellt, dass es dann doch anders war, dass die Klientel, die jetzt Briefwahl gemacht hat, da die Briefe ausgefüllt hat, dass die eher durchmischt war. Und so hatte man, so zeigte sich das dann im Laufe des Abends, den Anteil der CDU-Wähler sozusagen zu hoch angesetzt. Das führte im Ergebnis dazu, dass das CDU-Ergebnis in der Prognose, also um 18 Uhr, 18:01 Uhr, deutlich, deutlich besser war, als es dann letztendlich das amtliche Endergebnis war. Das waren über 2 Prozentpunkte und das ist natürlich dann schon ein Effekt, vor allem wenn sich dann die Kandidaten, in dem Fall einzelne vor Ort, aber man bildet ja häufig bei diesen Wahlen eben auch der Landestrend, wir alle gucken auf 18 Uhr, berichten dann darüber, so auch wir hier im Deutschlandfunk oder anderswo, da stand Armin Laschet dann natürlich als ein strahlender Sieger da. Er ist am Ende auch stärkste Partei, die CDU ist stärkste Partei geblieben, aber eben dann doch deutlich weniger. Am Ende war es dann das schlechteste CDU-Ergebnis seit 1946. Wie gesagt, zwar stärkste Partei, aber eben das schlechteste Ergebnis. Und die Grünen, die sind peu à peu im Laufe des Abends dann geklettert und haben am Ende dann doch noch eine 2 vorne stehen gehabt, nämlich 20%. Wie gesagt, der Landesschnitt. Also insofern hat das dann für die Berichterstattung über den Laufe des Abends und auch für den ersten Eindruck, den wir wissen alle, wie entscheidend ein erster Eindruck ist, natürlich eine andere Bewandtnis gab, eine andere Dramaturgie.
Interessant, wie das diesmal die Prognose beeinflusst hat. Hätte ich selbst auch nicht gedacht, aber okay, wir leben eben in besonderen Zeiten. Gut, dass
vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, ja, dass es zukünftig eben mehr Wahlen in Corona-Zeiten gibt.
Genau, und dass wir uns da dann eben auch nochmal, was die Prognose angeht, auf andere Zahlen einstellen müssen. Moritz, lass uns nochmal gucken auf die inhaltlichen Botschaften der Parteien. Der Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, der wird ja nicht müde zu betonen, dass die CDU auch deshalb gewonnen hat, weil seine Corona-Politik die richtige war in den vergangenen Monaten. War das wirklich der ausschlaggebende Grund? Was ist deine Einschätzung?
Also das glaube ich nicht. Vielleicht da auch ein kleiner Exkurs. Ich habe mal geschaut in Gangelt im Kreis Heinsberg. Das ist ja jener Bereich, in dem es den bundesweit ersten Hotspot gab. Da hat Stefan Pusch, dieser mittlerweile ja berühmte Landrat von der CDU, der hat deutlich gewonnen. Der war da zwar in der Vergangenheit auch schon immer unangefochten, aber ich glaube, in seinem Fall lässt sich wirklich sagen, die Menschen waren und sind zufrieden mit seiner Politik in dieser schwierigen Corona-Zeit. Ob das am Ende auch für die Landesregierung, sprich für Armin Laschet, die CDU und auch die FDP gilt, da würde ich mal mehr als 2 Fragezeichen dran machen. Ich glaube eher, dass es wie häufig bei diesen Wahlen, natürlich gibt es eine Art bundesweiten Effekt, es gibt auch vielleicht einen Landeseffekt, aber am Ende sind es dann wirklich die Themen vor Ort, die Personen vor Ort, die entscheidend sind für den Ausgang dieser Wahl. Verkehr, Mobilität, das sind Themen aus der Großstadt, auch Schulen, Bildung etc., das sind Themen, die da vor Ort eine Rolle spielen und die dazu führen, dass man eben Menschen wählt. Das zeigt sich auch daran beispielsweise, dass die CDU in Essen, eigentlich eine traditionelle SPD-Hochburg, dass ihr Oberbürgermeister dort, Thomas Kufen, im ersten Wahlgang gewinnt und andernorts in Bottrop oder auch in Herne, da gewinnen dann SPD-Leute, auch teilweise mit über 70%. Also insofern glaube ich schon, das hängt dann eben auch an Personen zusammen. Das Ganze jetzt zu einer Abstimmung über den Corona-Kurs zu machen, das finde ich ein bisschen zu weit gegriffen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, wenn man jetzt allgemein drauf guckt, die Mitte, also diese sogenannte Mitte, die hat schon gewonnen. Das sind in dem Fall Grüne und die CDU vor allem. Das sind Menschen, die sich um dieses Land halt momentan da kümmern. Und während die Extreme, die Ränder, also in dem Fall eher auch vielleicht die AfD, auch die Linke auf der anderen Seite, während die eher verloren haben.
Wo du jetzt schon die Grünen ansprichst, über die müssen wir natürlich auch noch mal sprechen. Ja. Also landesweit liegen die so bei 20%, haben vor allen Dingen gepunktet dann auch mit Umweltthemen, Verkehrspolitik. Welche Rolle haben die Wähler gespielt, die eben 16 Jahre alt sind? Also bei den Kommunalwahlen durften ja alle wählen, die noch nicht 18 sind, sondern erst 16 oder schon 16.
Genau, schon 16, wie man sieht, ist immer eine Frage der Perspektive, Sonja, ne? Bei uns beiden.
So ist es.
Ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt und die Grünen wurden auch mit Abstand stärkste Kraft bei den bis 24-Jährigen und das macht sich natürlich dann bemerkbar und man sieht es auch in den Großstädten, gerade in den universitär geprägten Großstädten, da sind die Grünen mitunter stärkste Kraft. Also in Köln beispielsweise, der größten Stadt Nordrhein-Westfalens, aber auch in Bonn oder in Aachen, da sind sie jetzt stärkste Kraft vor der CDU. Das ist schon ein Meilenstein. Andernorts sind sie zweitstärkste Kraft. Also sie haben da wirklich flächendeckend gewonnen in der Rheinschiene. Also da im Rheinland sind sie vor allem ganz stark geworden. Haben aber auch andernorts es geschafft, erstmals Kandidatin, also wirklich mit konkreten Chancen in die Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt zu bringen. In Bonn und in Aachen haben sie beispielsweise gute Chancen. Selbst in Münster, eigentlich ja eine tief schwarze Stadt ursprünglich, da greifen die Grünen jetzt auch nach dem Rathaus. Da werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wie gesagt, eben in Aachen, der Heimatstadt des Ministerpräsidenten, da ist es schon wahrscheinlich, dass die grüne Kandidatin Sibylle Kolpen, dass die dort in 2 Wochen gewinnt. Also insofern, die Grünen, an denen führt jetzt hier in Nordrhein-Westfalen fast kein Weg mehr daran vorbei. Und Leidtragende darunter sind, ich will nicht sagen natürlich, aber sind am Ende die Sozialdemokraten.
Genau, die SPD, die fehlt uns noch in diesem kleinen Rundumblick. Also mehr als 7% Minus haben die im Vergleich zur vergangenen Wahl. Das ist auch für die das schlechteste Ergebnis bei der Kommunalwahl. Aber trotzdem noch Platz 2 nach CDU vor den Grünen. Die Parteichefin Saskia Esken, die hat ja schon gesagt, das ist ein enttäuschendes Ergebnis. Ich habe mich noch gefragt, Moritz, diese frühe Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz, spielt das da eigentlich mit rein? Ist das total zu vernachlässigen? Meinst du, die SPD hat da überhaupt drauf gesetzt oder war das einfach was damit gar nichts zu tun hatte?
Das kann ich schwer sagen. Also Olaf Scholz war hier, er war beispielsweise in Dortmund, da steht ja auch noch eine sehr, sehr spannende Stichwahl an. Das ist ja die sogenannte Herzkammer der SPD. Thomas Westphal will dort SPD-Oberbürgermeister werden. Der amtierende Oberbürgermeister tritt ja nicht wieder an und Olaf Scholz war im Wahlkampf da, hat ihn unterstützt, auch Norbert Walter-Borjans, neben Saskia Esken ja der zweite Parteivorsitzende. Also die SPD hat da viel, viel bundespolitische Prominenz herangekarrt. Ob es lang wird, das wird sich zeigen, denn diese Stichwahlen, die haben ja dann immer so ein eigenes Gesetz. Im Grunde genommen ist das ja ein bisschen wie ein Turnier. Das Endspiel, was jetzt erreicht wurde, das ist einfach vollkommen neu gemischt, denn in Dortmund, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, da gibt es mit Andreas Holstein ja durchaus auch einen bekannten Kandidaten. Das ist der Bürgermeister aus Altena, der mal bei einem Attentat verletzt wurde, ein CDU-Mann, ein erfahrener CDU-Mann, Verwaltungsmann. Genau. Und der ist aufgrund seiner Flüchtlingspolitik, er hat ja gesagt, ich hole auch Menschen nach Altena, der ist auch bei dem grünen Lager natürlich mehr als anschlussfähig. Und so könnte es am Ende sein, dass Grüne und Schwarze dort dann gemeinsame Sache machen. Und dann wäre es das mit der Herzkammer für die SPD, zumindest erst einmal für eine Legislaturperiode. Ich glaube, daran ändert dann am Ende auch nichts, ob Olaf Scholz letztendlich mal vor Ort war oder nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch bei den Grünen, Robert Habeck, Annalena Baerbock waren hier viel unterwegs. Jens Spahn war, gefühlt hat er sich, glaube ich, 2 Wochen lang hier in Nordrhein-Westfalen, was ja auch seine Heimat ist, eingenistet, ist dort über die Marktplätze gezogen. Also das sind natürlich alles bekannte Namen, Zugpferde, aber ob die letztendlich dazu führen, dass eine Wählerin, ein Wähler sein Kreuzchen dort oder dort macht, daran würde ich schon nochmal ein Fragezeichen machen.
Dann lass uns doch nochmal gucken, welches Signal eben dann jetzt auch ausgeht von dieser Kommunalwahl in NRW in Richtung Bundesebene. Also wir haben ja schon viel gehört von dir, von viel Schwarz, viel Grün, Schwarz-Grün. Könnte man das so interpretieren, dass es vielleicht auch auf der Bundesebene mal auf eine solche Politik, auf eine solche Koalition hinauslaufen könnte? Oder hänge ich das zu hoch, wenn ich das so sage?
Das ist eine ganz spannende Frage und du hast es ja gesagt, ich meine, unabhängig von den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und auch unabhängig von Nordrhein-Westfalen gibt es ja ohnehin Tendenzen in den vergangenen Jahren schon, die gesagt haben, also auf Bundesebene ist eine schwarz-grüne Koalition längst überfällig. Das war schon mal im Gespräch vor zwei Bundestagswahlen. Dann bei der letzten ist ja Jamaika, da wurde dann die Farbe Gelb noch dazu gemischt. Es hat dann auch nicht geklappt. Und so gibt es ja immer wieder diese Annäherung in Nordrhein-Westfalen. Ganz interessant, da gibt es mit Mülheim an der Ruhr eben jene Stadt, in der das erste schwarz-grüne Bündnis in einer deutschen Großstadt geschmiedet wurde einst. Und ja, hier in NRW gibt es viele schwarz-grüne oder grün-schwarze Kandidaten. Henriette Reker, die parteilose Oberbürgermeisterin von Köln, die jetzt auch noch in der Stichwahl muss, die wird von diesen Parteien getragen. Beiden in Wuppertal tritt ein Grüner an, unterstützt von der CDU. Die Konstellation in Dortmund habe ich ja gerade eben geschildert. Und in vielen Räten ist es eben auch so, dass es aufgrund der Mehrheitsverhältnisse eben grün-schwarze, schwarz-grüne Bündnisse gibt. Auf der anderen Seite, also das alles könnte natürlich dazu führen, dass man sich da annähert auf unterer Ebene und dass sich das dann irgendwie hochträgt über die Parteiapparate bis in den Bund. Auf der anderen Seite stellen wir auch ganz genau fest, wir haben über die Entwicklung in Aachen gesprochen, tiefschwarz, jetzt grün, in Münster gibt es Ansätze, dass im Grunde genommen die Grünen und die CDU oder die Union, wenn wir auf Bundesebene gucken, dass das mittlerweile fast die Hauptkonkurrenten voneinander sind. Die Grünen will dann auch, um diese bisschen martialische Sprache zu verwenden, natürlich ganz tief im bürgerlichen Milieu, das ist eigentlich das Kernmilieu der CDU. Insofern ist das so eine Ambivalenz. Also auf der einen Seite ja, könnte das sein, dass das vielleicht zukünftige Bündnis- oder Koalitionspartner sind. Auf der anderen Seite läuft da auch genau die Konfliktlinie, sind es auch Hauptkonkurrenten.
Heute ist Montag und wir sind immer noch oder schon wieder beim Wochenende. Aber wir wollen gerne nochmal darüber sprechen, was passiert ist vor zwei Tagen bei uns im Deutschlandfunk, genauer bei Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Studio 9. Da hat es zwei Kommentare gegeben, und zwar Pro- und Contra-Flüchtlingsaufnahme von Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Der Pro-Kommentar von Tonia Koch, der hat die Haltung: Die Menschen brauchen Obdach, weil Moria längst unser Problem ist, also auch unser Problem in Deutschland. Und Silke Hasselmann, die vertritt in ihrem Kommentar die Kontraposition ihrer Haltung: Brandstiftung darf sich nicht lohnen. Ein Zitat aus diesem Kontrakommentar, der ist gepostet worden und darauf hat es sehr, sehr viele Reaktionen gegeben. Schätzungsweise 10.000 bis 12.000 Kommentare auf Social Media. Darunter auch massive Kritik an der Kommentatorin und am Deutschlandfunk bzw. Deutschlandfunk Kultur. Tenor: Wie könnt ihr so einen Kommentar veröffentlichen? Ich gebe die Frage weiter an unsere Chefredakteurin und die Chefredakteurin des Deutschlandfunk, Birgit Wenzin. Frau Wenzin, damit alle nochmal wissen, über welches Zitat wir sprechen, hören wir es nochmal.
Nun gehen Fotos von Kindern um die Welt, die nach dem Brand des Lagers Moria auf dem Straßenasphalt schlafen. Doch zumindest solange der begründete Verdacht im Raum steht, dass Lagerbewohner selbst das Feuer gelegt haben, darf Deutschland niemanden von dort holen, auch nicht einige hundert unbegleitete Minderjährige.
Frau Wenzin, warum veröffentlicht der Deutschlandfunk diesen Kommentar?
Weil wir die Welt veröffentlichen und spiegeln und weil wir in der Woche und seit und mit Moria unterschiedliche andere Kommentare und Meinungen im Programm hatten und weil wir in der kleinen Unit im Zeitfunk mit Silke Hasselmann, der Autorin, mit dem Redakteur dazu gekommen sind, dass wir nach einem europakritischen aus Brüssel, einem sehr, sehr kenntnisreichen, einer Kollegin, die immer wieder in Moria war, am Samstag, am Freitag dieses Thema so setzen sollten, mit einer möglichen Meinung von vielen.
Um vielleicht nochmal diesen Entstehungsprozess zu verstehen. Also das ist das übliche Vorgehen hier bei uns im Deutschlandfunk. Es wird überlegt, welche Themen haben wir gerade und zu welchen Themen sollten wir unterschiedliche Meinungen hören?
Ganz genau. Sie müssen sich das so vorstellen, dass quasi in unserem Arbeitsauftrag steht, ihr müsst die Welt spiegeln, ihr müsst plural sein, ihr müsst möglichst eine hohe Zahl von Meinungen auch im Programm haben, so dass man euch auch anerkennt als diejenigen, die quasi der Spiegel der Gesellschaft und der Dienstleister auch der Gesellschaft sind. Das ist quasi unser Fundament, auf dem wir arbeiten. Jetzt gucken wir uns die kleine Einheit, wie entsteht ein Kommentar, an. Da gibt es tagsüber ab morgens aufwärts Ideen, Anregungen, dann gibt es kleine Redaktionstreffen, dann fehlt zum richtigen Ansatz der richtige Kommentator und oder umgekehrt umgekehrt. Und irgendwann zu 19 Uhr, da ist die Sendung, sollte es dann auch fertig sein, das Gesamtkunstwerk. Es sind immer drei Positionen, Meinungspositionen, die wir haben im Programm. Und natürlich speist sie das aus aktuellen Ereignissen, aber durchaus auch aus Angeboten von Kolleginnen und Kollegen, die sich selber melden. Also die Frage tagsüber ist, bis kurz vor Sendeschluss, wer kommentiert, mit welcher Richtung und wie? Und dann hofft man, dass man zu 19.05 dann auch drei Stimmen im Deutschlandfunk hört.
Okay, also das erstmal noch zum Ablauf. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, als Deutschlandfunk haben eben auch die Verpflichtung, möglichst viele Meinungen abzubilden im Programm, möglichst viel dieser Meinung wiederzuspiegeln. Das heißt, was Sie ansprechen, ist ja die Meinungspluralität. Aber die Frage ist natürlich, und ich glaube, darauf zielen auch viele kritische Kommentare ab, Meinungspluralität in Bezug auf was? Ob man helfen muss oder wie geholfen werden soll?
Naja,
und ich glaube, daran entspinnt sich dieser Streit.
Ganz genau. Ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen, ich tue es aber jetzt doch. Ich glaube nicht an der Tatsache oder an dem Berichts- oder Kommentargegenstand, sondern gemessen daran, was gibt es zu diesem Thema für Sichten? Was muss man beachten? Die eher außen- und europapolitische, die menschenrechtspolitische, die möglicherweise auch griechische. Ich hatte heute im Laufe des Tages eine Sendung, da war ein Kollege aus Athen zugeschaltet, der sagte, Frau Wenzin, die Schlagzeile, die Sie haben, die so für Wirbel sorgt bei Ihnen gerade im Haus, die würde hier in Griechenland manchem gefallen. Also will sagen, es kommt ja wirklich immer auf die Perspektive an. Mhm. Und wenn man es ganz, ganz grob zusammenfasst, dann könnte man zitieren einen von den 10.000 Tweets und Einträgen, die wir erhalten haben. Meinungsfreiheit heißt es da, bedeutet, dass auch ein solch ein Kommentar geschrieben und gesendet werden darf, aber auch, dass man ihn als unmenschlich, dumm und abstoßend bezeichnen darf.
Wir haben ja hier hausintern auch darüber gesprochen, kontrovers diskutiert heute. Man muss dazu wissen, wir haben ja immer einmal vormittags, wir nennen das große Schalter, da sind alle möglichen Leute über Videoschalte zugeschaltet. Wegen Corona können wir das hier nicht mehr im Büro machen. Und darüber haben wir eben heute auch gesprochen, über diesen Kommentar. Hier im Haus sind sich nicht alle einig darüber, ob der so gelungen ist oder nicht. Eine Kollegin brachte noch den Einwand ein und den würde ich gerne auch hier aufnehmen, weil ich den wichtig finde. Welche Ethik legen wir denn da zugrunde, wenn wir so einen Kommentar veröffentlichen? Können Sie diesen Punkt, dieses Argument nachvollziehen?
Kann ich durchaus. Und das ist ja mit das Allerwichtigste, ehrlich gesagt, dass nach Sendungen auch über Sendungen gesprochen wird. Und dass man sich traut und dass man in Augenhöhe miteinander spricht und sich nicht gegenseitig an die Wand stellt, sondern wirklich argumentiert und miteinander wächst und lernt. Und Frau Meschkat, ich gehe heute Abend auch schlauer aus dem Haus raus, als ich heute Morgen reingekommen bin.
Das ist schön.
Ich würde mal ganz trocken einen Satz zitieren. Also das ist jetzt kein Grundgesetz auch nichts zum Draufschlafen, aber unser kleines journalistisches Selbstverständnis. Und wenn Sie mich nach meiner Ethik, meiner journalistischen Ethik fragen, würde ich das gleich alltagstauglich umsetzen. Aber ich würde zwei Sätze zitieren. Wir achten die Würde und Rechte aller Menschen durch eine faire, ausgewogene und diskriminierungsfreie Berichterstattung. Und wir gewährleisten unserem Programm die Pluralität von Meinungen und Weltanschauungen. Silke Hasselmann hat zugespitzt. Silke Hasselmanns Kommentar ist einer unter vielen möglichen und beileibe gibt es möglicherweise auch in der Struktur der Argumentation Ansätze, wo man stolpern kann. Über das eine wichtige Wort da drin, das jetzt nicht mehr drin ist, müssen wir bitte gleich nochmal sprechen.
Das machen wir auch gleich.
Aber Silke Hasselmann hat in ihrem Kommentar nicht quasi Hilfe verweigert, sondern sie argumentiert und sagt, lasst uns darüber nachdenken, wenn wir auf dem Fundament einer Werteordnung, die auch meine ist, argumentieren, senden wir nicht ein falsches Signal, wenn wir dort jetzt Menschen quasi holen und woanders in Libyen beispielsweise überspitze, müssen sie weiter in den Lager sein. Das heißt, meine Ethik, die hier im Haus vorhandene Ethik und das die Handwerksethik sind keine unterschiedlichen Flächen, sondern das ist wirklich eine Fläche der Achtung der Menschenrechte und der Würde jedes Einzelnen, aber auch der Meinungsfreiheit, die dazu und dafür sorgen soll, dass ich zuspitzen kann und mir meine eigenen Gedanken machen darf.
Aber wo Sie das jetzt gerade mit der Hilfe ansprechen, da ging es mir zumindest so. Ich bin ja auch jemand, der Medien einfach konsumieren kann und sich dann seine Gedanken macht. Ich finde, was widersprüchlich ist an dem Kommentar, und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass das andere Userinnen, Hörerinnen so wahrgenommen haben. Am Ende wird ja gesagt, Sie haben es gerade erwähnt, das technische Hilfswerk, das DHW, soll bitte helfen vor Ort. Dafür spricht sich dieser Kommentar aus. Aber vorher wird doch erklärt, warum Hilfe nicht erfolgen sollte. Wegen Verdacht auf Brandstiftung von den Flüchtlingen selbst, obwohl wir das ja alle immer noch gar nicht genau wissen. Es gibt weder konkrete Beweise dafür noch dagegen. Von daher die Frage, entspricht dieser Kommentar den Qualitätsansprüchen des Deutschlandfunks?
Silke Hasselmann stellt den Verdacht auf Brandstiftung ja genauso in ihrem Kommentar auch dar. Da darf man sie an der Stelle, glaube ich, man kann sie missverstehen, aber man darf sie an der Stelle nicht missverstehen. Und wir wissen alle ganz genau bis jetzt, bis wir senden, Sonja, nicht, was dahinter steckt. Mhm. Die wildesten Gerüchte kursieren rund um das Lager. Kein Mensch kann Ihnen sagen, was da jetzt passiert ist. Die griechische Regierung, der griechische Migrationsminister, alle dort offiziellen Stellen argumentieren damit und machen das ja wieder zum Instrument. Man hat unserer Kollegin vorgeworfen, sie sei eine eiskalte Seele, zynisch, menschenverachtend, rechtsradikal und inhuman. Ich würde sagen, Frau Hasselmann, meine Kollegin, unsere Kollegin spitzt zu und sie spricht sich zugleich für Hilfe aus. Und dann noch ein allgemeiner Satz an der Stelle, diese Meinungsstärke, die ich mir wünsche im Programm, damit man sich an unseren Produkten auch reiben und orientieren kann, gibt es auf dieser Welt nicht ohne Widerspruch. Und auch damit muss die Autorin und müssen wir im Haus und wir hier in dieser kleinen Podcast-Sendung umgehen.
Sie haben aber eben noch ein Wort angesprochen, wo es Ihnen wichtig ist, dass wir da auch nochmal drüber sprechen. Und das ist auch richtig, das sollten wir tun. Also in dem Kommentar hat Silke Hasselmann auch das Wort Selektion verwendet. Und das ist vor dem Hintergrund, wenn wir von Lager sprechen und auch wenn wir unsere eigene Geschichte nochmal angucken, also die NS-Vergangenheit, ein sehr, sehr schwieriges Wort. Und deswegen ist dieses Wort auch aus dem Originaltext heraus redigiert worden.
In Abstimmung mit der Autorin. Mhm. Und zum Ende eines Redaktionstages, wo viele mir sagen, und sie haben recht, wenn es Ihnen das hätte mal einen Zacken schneller passieren können. Aber Frau Meschkat, mir war wichtig und allen, die quasi damit auch zusammengesessen sind, dass wir das mit unserer Autorin machen und nicht ohne sie. Silke Hasselmann hat dieses Wort in ihrem Kommentar genutzt in einem Zusammenhang mit der Frage, wer wählt die Schutzsuchenden aus, soll sie auswählen?
Also wer darf dann bestimmen oder wer bestimmt, du darfst aus Festland, EU-Festland kommen und du vielleicht nicht.
Genau, mhm. Und dieses Wort, Sie haben unsere Geschichte angesprochen, ist... Geht nicht. Es geht einfach nicht.
Da haben wir einen Fehler gemacht.
Dieses Wort ist ein Einfallstor für Missdeutung. Mhm. Und Ihre Benzin verantwortet das. Da wurde ein Fehler gemacht. Und jetzt kommt der Blick nach vorn. Ich bin längstens schon mit meinen Kollegen und Kolleginnen zugange. Wir trauen uns auch hier offen und transparent über einen Fehler zu sprechen. Ich glaube, das ist keine Schwäche, sondern ein Grund, stark miteinander jetzt nochmal zu überlegen, wo ging da wem was durch? Darüber müssen wir sprechen. Und wichtig, wie gesagt, es ist alles in Abstimmung mit unserer Autorin passiert.
Warum gibt es denn eigentlich solche Kommentare nicht öfter? Jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Meinungspluralität. Das ist ja ein Kommentar, der sehr stark kritisiert wird, den man auch nicht gut finden muss. Sie sagen, es gehört dazu, auch zur Meinungsbildung, vielleicht auch zur Meinungsabgrenzung. Ist ja vielleicht auch nicht unwichtig. Also warum gibt es solche Kommentare nicht öfter, wo man so clasht im Endeffekt?
Ja, ich nehme es mir für morgen aufwärts vor. Ich kann das nachvollziehen. Und wir haben das Plädoyer alle miteinander, dass wir meinungsfreudig sein wollen, dass wir dann übrigens auch selber und als Autorin und als Redaktion mit Widerspruch umgehen müssen. Das ist ja auch nochmal so eine Herausforderung an der Stelle. Aber ich glaube, Sie haben mich jetzt auch an dem zweiten wunden Punkt erwischt. Damit wir da, sagen wir mal, in der Reibung auch eine Normalität hineinkriegen, müssen wir sowas öfter machen und uns auch öfter trauen.
Um eben dann auch besser zu wissen, so was sprengt vielleicht den Rahmen, auch im Sinne von, welche journalistische Selbstverständnis haben wir?
Ich glaube auch, um unserem Auftrag zu genügen. Hm. Und der ist nicht klein. Der heißt, ihr seid verantwortlich, ihr habt das Privileg, ihr dürft Meinung machen, ihr dürft berichten. Und ihr müsst aber auch mit Widerspruch umgehen und ihr habt die Welt da draußen abzubilden und zu spiegeln. Also nehmen wir uns das vor für morgen aufwärts. Sonja Meschkat und Birgit Wenzin beschließen, dass sich am Deutschlandfunk auch in einer Normalität und Alltäglichkeit gerieben werden kann. Ich glaube, es ist für das, was wir Diskurs nennen und immer sehr theoretisch, glaube ich, in manchen abseitigen kleineren Welten vollkommen einig besprechen, eine ganz gute Übung. Und ganz gut usable, auch gebrauchbar im Alltag.
Bei einer Übung darf was schief gehen, aber bei den zukünftigen Übungen nehme ich mit, jetzt wollen wir es besser machen, anders machen, besser machen. Kann man sich streiten, welches Wort man jetzt lieber verwenden möchte. Am Ende nochmal die Frage, Frau Wenzin, was lernen wir denn daraus? Also mit wir meine ich jetzt wirklich den Deutschlandfunk.
Es gibt nicht die Meinung des Deutschlandfunk. Und der Deutschlandfunk, das würde ich mir wünschen, traut sich in Zukunft öfter quer und schwierig und widersprüchlich zu sein und steht dazu.
Ihn raucht, glaube ich, auch heute nach diesem Tag ein bisschen der Kopf. Ne?
Nur heute.
Oder geht's
nur heute.
Nur heute. Morgen nicht mehr. Okay. Danke Ihnen fürs Gespräch. Das war der Tag und ich hoffe, es ist klar geworden, dass auch wir hier innerhalb des Hauses, innerhalb des Deutschlandfunks nicht immer alle einer Meinung sind und wir haben versucht darzustellen, wie sich diese Diskussion hier bei uns in den unterschiedlichen Redaktionen abspielt, weil wir glauben, dass das wichtig ist, auch für alle, die zuhören, da mal einen Einblick zu bekommen. Wir freuen uns natürlich immer auch über Rückmeldungen und Kritik. dertag@deutschlandfunk.de, das ist die richtige Adresse. Danke fürs Dabeigewesensein. Mein Name ist Sonja Meschkat.